Der Körper arbeitet immer für uns. Der will uns nicht quälen, der will nicht, dass es uns schlecht geht. Der will uns nur etwas zeigen.
In manchen Familien dürfen die Kinder gar nicht sie selbst sein. Da dürfen die nicht mal essen, was die wollen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Draußen ist es langsam Frühling, endlich nach dem langen Winter. Und auch wir starten in die neue, kann man schon sagen, Saison. Wir werden etwas anders machen in diesem Jahr hier bei Help FM. Und zwar werden wir mit immer wiederkehrenden Experten die wichtigsten Themen der Selbsthilfe besprechen. Und das sind vor allem die psychischen Erkrankungen, das sind die Suchterkrankungen und das sind die chronischen Erkrankungen. Auch in unseren über 140 Folgen haben wir uns hauptsächlich immer wieder damit beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, da sollten wir einfach mal vertiefen und ein bisschen was anbieten. Vielleicht ist das ja auch in eurem Sinne. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, am Mikrofon begrüßt euch in alter Frische Oliver Geldener und bei mir, genauso frisch, aber nicht alt, meine Experten. Und zwar Manu Lemke, hauptsächlich zum Thema chronische Erkrankungen nominiert. Petra Diedrichs. Und zwar zum Thema psychische Erkrankungen, Wohlbefinden, Mindfulness, wie wir Deutschen so gerne sagen, ne? Und als Hahn im Korb und Herr in der Runde, Thorsten Nassal zum Thema Suchterkrankungen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr es einrichten konntet. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hier in Potsdam. Ja, ihr strahlt alle so, euch geht's gut, oder? Wie hat euer Tag begonnen?
Also meiner auf jeden Fall sonnig und freudig,
ja,
etwas für die Welt geben zu können. Ich bin frisch ausgeruht und freue mich auf die ganze Woche. Hallo Olli.
Hallo Manu, dich hatten wir ja auch schon in der Show zum Thema Kolonhydro. Du hast da eine Heilpraxis in Berlin, das bietest du unter anderem an. Wir haben auch mal über Ernährung geredet, das war im vergangenen Jahr. Also dein Thema ist ja auch die Darmgesundheit. Und da ist ein gutes Frühstück sicherlich auch wichtig, oder? Um den Tag zu starten. Wie machst du das?
Ja, unbedingt. Bei mir gibt es erstmal immer warmes Wasser.
Warmes Wasser.
Und dann gibt es was für die Verdauung. Viele Ballaststoffe, ein paar Früchte, etwas zum, ja, für meine Darmbakterien als Futter. Sodass ich erstmal,
sehr professionell.
Ja, sodass ich erstmal die nächsten 5-6 Stunden satt bin und gut verdauen kann.
Aber da wird jetzt manche einer einen Schreck kriegen. Also ihr müsst jetzt nicht gleich alles nachmachen. Wir machen es nach und nach. Ne? Ich glaube, für manche wäre das jetzt etwas zu wenig.
Zu wenig?
Zu wenig zu essen, meine ich. Also es klang jetzt nur warm.
Na, dann möchtest du nicht meine Schale sehen.
Okay, gut, das stimmt.
Ja, was da so alles drin
ist. Also wird ein Bauarbeiter satt, wenn er bei dir frühstückt.
Aber locker.
Okay, ja. Na dann. Später werden wir das vertiefen. Petra, wie war es bei dir?
Mein Frühstück sah ein bisschen anders aus. Ein Vollkornbrötchen mit Quarkmarmelade und Käse. Eher so typisch. Ne?
Na ja, aber immer.
Aber es startete auch zuerst mit warmem Wasser mit einer Himalaya-Salzsohle.
Oh Mensch, ihr seid so professionell. Ja. Thorsten, da musst du jetzt noch einen raufsetzen, oder?
Ich habe ganz profan mit Kaffee angefangen. Und zu Frühstück gab es dann Haferflocken, Chiasamen, Zimt, Kurkuma, Granatäpfel und Joghurt.
Oh. So ähnlich machen wir jetzt auch.
Aha, jetzt kommt sie. Du hattest warmes Wasser und irgendwas für die Bakterien. Aber
so mehr hatte ich gar nicht gesagt.
Nee, hast du nicht gesagt. Aber du hast noch Müsli gehabt, ne? Deswegen hatte ich ja nachgefragt. Ich hatte übrigens auch ein Müsli und einen grünen Tee, nur fürs Protokoll. Ich frage ja deshalb, weil Ernährung irgendwo schon so ein bisschen auch die Basis ist, ne? Also wir wollen ja immer Menschen ermuntern, sich natürlich selber zu helfen, egal welche Probleme es gerade sind, seien es dann eben körperliche Erkrankungen, psychische, sind es Süchte oder was auch immer. Aber ich glaube, oder wie ist so euer Empfinden, dass schon die Ernährung auch gerade bei der Psyche, ne, Petra, eine Rolle spielt, was man erstmal nicht denken würde?
Na, unbedingt. Also vor allem, also ich meine, als erstes fällt einem Zucker ein. Mhm. Man muss ja nur mal Kinder angucken, wie überdreht die oft sind bei Zucker. Mhm. Oder man muss ja nur mal sich selber sehen, wenn man selber extrem zuckerhaltig gegessen oder getrunken hat. Und dann mal nur seinen Darm angucken, also den Bauch. Ganz ja, simpel.
Ich glaube, bei der
die perfekte,
ne,
Überleitung für Manu, oder?
Ja, ich denke, weil wir sind, was wir essen. Wir fühlen uns so, wie wir essen, wie wir uns ernähren. Und wenn du jetzt die Schokolade nennst, ja, das ist auch so interessant, weil Kinder, die viel Schokolade essen, haben so viel Synapsen für dieses Süße, dass sie im Grunde genommen ganz oft sagen, oh, Gemüse, das schmeckt mir alles gar nicht und so. Ne? Je weniger sie Zucker sie essen, desto interessanter finden sie auch das Gemüse und das Obst. Mhm. Ja, das ist echt interessant.
Auf alle Fälle, ja. Ja. Vor allem, sie können die Süße von Obst gar nicht mehr rausschmecken. Das schmeckt alles für die sauer, wenn es nicht zugepumpt ist mit Zucker. Ne? Leider ist es ja so, dass wir sehr viel, gerade Backwaren, wenn man es anguckt, Kuchen, also als ich noch Kind war, war der Kuchen nicht so verzuckert, finde ich, wie jetzt. Es scheint so üblich zu sein. Zucker ist billig. Und die Kinder lieben es und man erzieht natürlich die Kunden so, ne? Weil Zucker macht auch süchtig.
Ja, Petra? Da kommen wir gleich zum nächsten Thema hier.
Ja, oder? Sucht. Sucht, genau. Ja,
Zuckersucht.
Genau. Warte mal, ja, Petra wollte noch kurz
was. Gleich zur Sucht. Ich wollte noch sagen, es ist ja oft nicht mal nur der Zucker drin, sondern irgendwelche Mais-Sirups oder solche ähnlichen Sachen, die ja noch billiger als Zucker herzustellen sind. Und das macht ja auch was mit unserem Gehirn. Das macht natürlich dann auch was mit dem Wohlbefinden. Also nicht nur, dass sich das körperlich niederschlägt, aber auch mental, weil auch die Gehirnzellen verändern sich ja. Also die hängen ja auch davon ab, was wir essen. Und natürlich auch, was wir konsumieren, logisch. Aber jetzt erstmal zur Sucht.
Deswegen ist es auch wichtig, bei Kindern schon drauf zu achten. Ne? Na Thorsten, was sagst du?
Also ich finde es super spannend, auch diesen Aspekt mit dem Zucker und Maissirup und so, wenn man sich damit noch ein bisschen tiefer beschäftigt, wann das angefangen hat. Man könnte auch an dieser Stelle sich Gedanken darüber machen, was bedeutet eigentlich der Begriff Lebensmittel, also Mittel zum Leben und der Begriff Nahrungsmittel. Ne? Das sind so ganz wichtige Aspekte, was du dir gerade gesagt hast mit dem Zucker. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendwie Zucker esse oder zu viel dieser Sachen esse, dann bin ich wie so vernebelt im Kopf. Dann sind so Entscheidungsprozesse für mich unfassbar schwierig. Da erlebe ich zum Beispiel so Sachen, dass ich irgendwie ständig irgendjemand fragen würde, sind es die richtigen Schuhe, ist der richtige Pulli, irgendwas, wo ich merke, ich bin überhaupt nicht zu Hause, ich bin nicht mit mir verbunden, mit mir connected. Und das ist ein spannender Aspekt an dieser Stelle. Und ich habe mich in meinem Bereich ein bisschen damit beschäftigen können, dürfen, müssen, was das den Bereich Ernährung betrifft. Es ist eher sehr schwierig, gesund einzukaufen, weil wenn du in einen normalen Supermarkt gehst und dich mit dem beschäftigst, was da draufsteht, da ist irgendwie viel Zuckeraustauschstoffe drin, unfassbar viel. Und dann für sich einen guten Weg zu finden, ist eine Herausforderung, finde ich. So in der Zeit, wie wir heute leben als Gesellschaft.
Jetzt ist es ja so, dass Ernährung ein Riesentrend geworden ist. Ne? Also wenn wir sozialen Medien uns angucken, das geht ja durch die Decke, ist schon zu viel geworden. Manche, auch darüber können wir reden, macht das ja auch schon wieder krank und auch süchtig. Ne? Süchtig nach Nichtsessen, Magersucht und allen möglichen. Also weil man wieder einer bestimmten Norm, einem Ideal entsprechen möchte. Aber würdet ihr sagen, grundsätzlich ist der Trend zu begrüßen, dass überhaupt das Bewusstsein sehr stark, finde ich, momentan da ist, sich über Essen und Ernährung Gedanken zu machen. Das war vor 30 Jahre noch nicht so, ne Manu?
Ja, auf jeden Fall. Der Trend ist zu sehen. Ich meine, man müsste ja nur mal schauen, wie es in den Supermärkten gerade aussieht. Ne? Glutenfreie Regale zum Teil, viel glutenfreie Nahrungsmittel, laktosefrei, vegan. Dann eben auch wird darauf auch geachtet, nicht unbedingt alles noch in Plastik abzupacken.
Ja, auch ein guter Trend. Ne?
Ja. Ja, also oder wir hören viel mehr Eigenanbau. Ne? Die Menschen machen sich Gedanken, schauen, wo können sie selbst ihr Obst und Gemüse anbauen in kleinen Communities und so weiter. Also der Trend ist auf jeden Fall da. Back to the roots und eigentlich zum Ursprung. Ja, das macht total Sinn.
Woher kommt das eigentlich? Ist es so, dass irgendwie in der Mehrheit der Gesellschaft irgendwie die Erkenntnis da war, es tut uns nicht gut, wie wir leben? Oder wo kam das her? Was glaubt ihr?
Also ich glaube, dass die Lebensmittelindustrie am Ende des Tages hinten dran sitzt. Weil ich kenne das nicht so, dass ich Blaubeeren jedes, also das ganze Jahr durch habe. Mhm. Wir reden jetzt über gesunde Ernährung und irgendwie so fancy Stuff irgendwie im Netz so. Aber muss mir auch mal darüber Gedanken machen, wenn ich mir jetzt Blaubeeren kaufe oder Heidelbeeren, das bitte jeder für sich selber definieren, die sind aus Südamerika. Mhm. Da ist nichts mit CO2-Ausgleich. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das gesünder ist, wenn ich Blaubeeren aus Südamerika hier nach Europa hole, nach Deutschland hole, dass das gesünder ist, das glaube ich nicht. Unabhängig davon, dass es für die lokalen Anbauern ist es A zu teuer, so, und B ist es eine Monokultur. Das heißt, ich trage mit dazu bei, wenn ich das einkaufe, dass die dort, die Menschen dort sich das oft nicht leisten können, dass sie ihre Böden ärmer machen. Und ich glaube, dass am Ende die Pharmaindustrie hinten mit dran sitzt.
Also du würdest sagen, dass es also viel Verlogenes auch da dabei ist.
Ich möchte dazu mal ein eigenes Beispiel geben. In den 80er Jahren, da war ich in meinen Mitte 20er, da habe ich in meiner ersten festen Arbeitsstelle eine Kollegin gehabt, die hat auf einmal 8 Kilo abgenommen und sah viel rosiger und viel gesünder aus in den 80er Jahren, wohlbemerkt. Und die sagte, sie hatte sich ein Buch geholt von Barbara Rütting, inzwischen lebt sie nicht mehr, weil meine Schauspielerin, auch Grünen Abgeordnete, hat viel über Vegetarismus und vegetarische Ernährung geschrieben, Kochbücher. Und da habe ich gedacht, das schenke ich meinen Eltern. Meine Eltern fanden es nicht so toll. Ich habe es dann selber angewandt und war dann 17 Jahre Vegetarierin. Mhm. Was in dem Zeitraum nicht so einfach war. In Restaurants gab es fast nichts Vegetarisches zu dem Zeitpunkt. Und ich habe an mir selber auch starke Veränderungen festgestellt. Aber wir waren voll die Exoten und die Außenseiter. Wir wurden fast immer mitleidig belächelt, wenn wir irgendwo mit jemandem verabredet waren. Ach Gott, was könnt ihr denn essen? Und das ist toll, dass sich der Trend total verändert hat.
Ja. Heute ist normal, nicht?
Ich gebe nur zu bedenken, also ich esse auch oft vegan, aber eher vegetarisch, ja. Ich esse aber auch, gebe ich offen zu, jetzt inzwischen mal ein Stück Fleisch, wenn ich weiß, wo es herkommt und wenn mir danach ist. Weil Körper verändern sich auch. Also ich zum Beispiel habe auch Mangelerscheinungen bekommen, weil Chips waren auch vegetarisch, in Anführungszeichen. Nur mal so als Beispiel.
Zucker auch, ne?
Genau, ganz genau. Und der Punkt ist, ich glaube, man darf auch bei den, oder sollte auch bei den veganen Alternativen und all diesen Dingen auf die Inhaltsstoffe gucken. Weil letztendlich, ich meine, wovon ist die Welt regiert? Vom profitorientierten großen Unternehmen, also überwiegend. Und die Politik, ich meine, Amerika scheint sich das im Moment gerade zu ändern, dass man da einen Gesundheitsminister hat, der irgendwo bewusste neue Regeln ansetzt. Vielleicht, ja, ich sag mal, was man so oberflächlich sieht, liest, ja, aber letztendlich der Profit orientiert, regiert. Und man selber sollte sich orientieren an seinem eigenen Wohlbefinden. Und wir sollten wieder zurück zur Natur kommen und dem Eigentlichen und uns auch mal Zeit nehmen fürs Essen. Und nicht nur immer zack, zack, schnell Fastfood.
Das ist das nächste Ding, Thema Achtsamkeit, ne? Achtsam essen. Aber bleiben wir noch kurz bei der Ernährung. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den du da gerade genannt hast. Wir sollten auf uns schauen und sollten nicht immer gucken, ist es jetzt das gut oder wer profitiert, sondern erstmal, was brauche ich, was will ich. Natürlich sollte man auch das Ganze im Blick haben, was Thorsten ja auch angesprochen hat, dass da viel Verlogenheit dabei ist. Ja, wir wollen alle die Welt retten und sind super vegan und dann kaufen wir aber die Mango, ne? Und die kommt dann aus Südamerika oder so. Aber die wollen wir halt im Januar dann doch haben. Und da fängt es dann eben bei uns selber an. Aber ich glaube, das ist ja in der Selbsthilfe auch erstmal so wichtig. Ne? Was tut mir gut? Und dass man sich auch selber reflektiert. Das ist ja auch gerade bei Suchterkrankungen wichtig. Ne, Thorsten, das fängt doch auch mit der Selbsterkenntnis erstmal an, oder? Wie konsumiere ich? Was konsumiere ich?
Da waren jetzt so viele Fragen drin. Ich bin ein bisschen verwirrt. Welche Frage soll ich zuerst beantworten? Also ich aus meiner Geschichte kann nur sagen, ich habe viel ausprobiert, um irgendwie ein cleanes, trockenes Leben zu führen und ich muss halt meinen Weg finden, der für mich handhabbar ist. Also nicht die Kopie von irgendjemandem, irgendwas, sondern okay, das funktioniert heute nicht für mich, aber da habe ich schon mal die Erfahrung mitgemacht. Und mich dann auch diesem Prozess hinzugeben, was du vorhin gesagt hast, auch ausgegrenzt zu sein mit der gesellschaftlichen Ausgrenzung und trotzdem für mich zu gucken, okay, ich habe irgendwie, ich fühle mich mehr zu Hause, ich bin mehr mit mir verbunden, ich habe nährende Beziehungen. Da kommt das Thema Essen nämlich nochmal auf eine andere Ebene hinzu. Und mich da an dieser Stelle erstmal überhaupt neu kennenlernen, mir begegnen und mich mit dem verbinden, was mir gut tut und was meins ist. Nicht die Kopie von, sondern, oh, das ist meins.
Und würdest du sagen, seitdem du so lebst, hat es dann auch komplett dein Verhalten zu den Süchten verändert? Ging das Hand in Hand?
Definitiv. Ich meine, ich werde jetzt nächsten Monat bin ich 21 Jahre irgendwie ohne Alkohol und ohne Drogen. Ich habe viel Perspektiven durchgemacht. Wenn ich zum Beispiel durch Berlin gehe und dann Obdachlose sehe oder irgendwie diese Drogenumschlagplätze, da war früher von Hochnäsigkeit, Ekel, Großkotzerei, von Mitleid, von Mitgefühl, von, ach, eigentlich wäre es auch geil. Also da war vieles dabei und ich kann auch heute mich mit allem irgendwie damit annehmen, mit allem, was da ist, von, hey, irgendwie ein Kiffen fände ich immer wieder nochmal cool oder dieses mich großkotzig irgendwie zu erheben oder so, mich damit anzunehmen von, ja, es ist ein Teil von mir, der ist jetzt gerade da und ich muss keine Drogen nehmen. Mich in dieser bunten Breite in mir zu entdecken, finde ich großartig. Habe ich eine Freiheit heute in mir entdeckt, von der ich vorher nie gedacht habe, dass die jemals möglich ist.
Mhm. Du lebst eine Palette. Aber was ist, wenn der Teil gerade stark ist, der mal einen kiffen will? Was machst du dann?
Also ich habe von dir vorhin, Petra, gehört, Achtsamkeit. Also es ist immer wieder so ein Moment, ich habe irgendwie so einen kleinen Werkzeugkasten innerlich immer dabei, wie ich gut für mich sorgen kann. So, da ist Atmen ein Thema, Leute anrufen, wenn es mir gerade schlecht geht, den fragen, wie geht's dir? Also meine eigene Bubble ein bisschen rauszukommen, spazieren gehen. Für mich ist oft Sport ein guter irgendwie Regulationsweg. So, genau, und ich habe heute mit Leuten, die wirklich aktiv Drogen nehmen, nichts mehr zu tun. Also ich habe keine Schnittmenge mehr mit denen.
Das ist dann auch wichtig, ne? Dass man den Umgang ein bisschen, also meistens sortiert sich das auch selber. Ne? Wenn man nicht mehr konsumiert, ist man ja für die Konsumenten häufig nicht mehr so interessant als Gast. Dann ist man der Langweiler, ne? Häufig. Also man hat dann einen anderen Umgang mit anderen Leuten. die einen auch bereichern, oder? Wie war es bei dir?
Sehr dieses, wie früher war das irgendwie, man hat halt über die letzte Feier gesprochen, über den letzten Drogenkonsum, über den letzten wie beschissen das war, wie geil das war so. Ich meine, es war ja auch irgendwie, waren ja auch coole Sachen dabei, so, aber es war wirklich nicht nährend. Es gab immer diesen Move, wann ist die nächste Party, wann ist der nächste Kick, wann ist die nächste Droge, wo kriege ich was billiger, wo ist der Stoff irgendwie am besten so. Ah, okay, aber es war nicht wirklich nährend, es war wie so ein...
Na, die Frequenz wird ja auch kürzer, ne, meistens. Man braucht dann immer stärker den Kick, oder? Schneller, oder?
Mehr vor allen Dingen.
Ja, und mehr dann.
Und das ist völlig wurscht, um welche Droge es sich handelt. Um Zigaretten rauchen, als Zigaretten saufen, Drogen kiffen, Kaffee. Also da braucht man einfach immer mehr.
Und ging es dir auch so, also sagen viele, dass sie danach gar nicht wussten, wie viel Zeit man am Tag haben kann. Ne? Weil wenn man aus diesem Karussell aussteigt und auch nicht mehr dieses, gestern war es vielleicht high und geil und dann ist der halbe Tag wieder verkatert und den schmeißt man weg und man pennt rum. Und dann sagen mal viele, ich stehe morgens auf und habe den ganzen Tag vor mir und kann so viel machen. Und der ganze Fokus ist ja frei für andere schöne Dinge, oder?
Ja, ich kenne das von mir, dass ich irgendwie, sagen wir mal, irgendwie zugedröhnt auf meinem Sofa sitze und gesessen habe und denke, oh, ich könnte das, das und das machen. Und dann sind die Drogen nicht mehr da und dann sitze ich immer noch auf meinem Sofa und ich könnte dieses, jenes, welches machen, um mich dann damit erstmal wahrzunehmen, auszuhalten und auch mitzukriegen von, oh, ich habe Angst vorm Leben. Ich habe Angst vorm Leben. Ich habe Angst vor Entscheidungen, vielleicht die falsche zu treffen, die richtige zu treffen, verletzt zu werden, gekränkt zu werden, andere Leute zu verletzen, zu kränken, vor der Welt da draußen. Auch mich damit wahrzunehmen, da sein zu lassen und meinen Weg ins Leben zu finden. Sonntag, für mich emotional, wo ich herkomme, schwierige Tage. Hey, ich habe gebetet, ich habe Tagebuch geschrieben, ich bin zum Yoga-Studio gegangen, in eins, wo ich erst einmal war, ich hatte Angst. Dann hat die Lehrerin mich gefragt, hast du schon mal Yoga gemacht? Ach Gott, ich war so klein mit Hut. Ich dachte, oh Gott. Dann habe ich irgendwie noch Freunde getroffen und danach war ich irgendwie Karten spielen. Ich dachte, hey, ist ein cooler Sonntag, das ist mein Sonntag. Es ist mein Sonntag, den ich so gestaltet habe, mit Dingen, die mir gut tun, die mir Spaß machen, die mich nähren.
Ja, so soll es sein. Petra?
Ich finde, Herr Thorsten spricht da gerade was ganz, ganz Wichtiges an, was, glaube ich, viele Leute sich einfach nicht trauen, ist, die Situation erstmal so anzunehmen, wie sie ist. Überhaupt anzunehmen. Das heißt noch lange nicht akzeptieren, das ist der nächste Schritt. Aber überhaupt anzunehmen, dass so, wie man ist, es ist so, wie es ist. Sich nicht zu schämen. Weil ganz oft ist, wir leben in einer Optimierungsgesellschaft und dann noch die sozialen Medien, also auch eine Sucht, die du noch nicht erwähnt hattest. Ja. Was lähmt das viele Menschen? Was macht das viele Menschen klein? Was lähmt das Energie, irgendwas zu tun? Diese Vergleiche ständig. Ja. Einem werden ja Sachen gezeigt, suggeriert, die entsprechen nicht der wirklichen Welt. Die meisten jedenfalls
nicht. Natürlich nicht, aber und das, viele glauben das so, leider. Ne?
Genau.
Aber ich glaube, sie wollen auch immer einen Grund dafür, sich klein zu machen. Ne? Und dann kann man sich reinsteigern. Der Nachbar hat schon wieder ein Foto aus Dubai oder sonst wo gepostet, wo man jetzt sagen kann, ja, wenn er in Dubai sitzt, sitzt er erstmal fest. Ne? Aber ich glaube, dahinter steckt dieser Wunsch, auch sich klein zu machen. So findest du immer eine Möglichkeit, auch ohne Social Media. Und wenn man das aber in sich, mit sich im Reinen ist, ist es doch egal, was der andere postet.
Ich glaube, es ist nicht der Wunsch, sich klein zu machen. Ich glaube, es ist das antrainierte Muster und die Verzweiflung.
Ja, Wunsch war jetzt nicht das Richtige, ist richtig, ja.
Und wenn das einem nicht bewusst ist, dann bist du in einer Dauerspirale.
Aber da kann man was gegen machen. Und zwar müsste man da auch erstmal wieder reingehen und diese Selbstreflexion und dann erarbeiten, woher kommt das. Ne? Das sind ja häufig, wie du schon sagst, erlernte Muster aus der Kindheit, Merksätze.
Oder die Familie hat es vorgemacht, keiner hat über irgendwas geredet.
Oder schon immer so behandelt worden. Ja. Oder dass man egal war und dann hat man das geglaubt. Ne?
Oder man war nie schwach, man durfte nie schwach sein.
Und da sind wir beim nächsten Punkt in der Selbsthilfe, der ja auch alle drei Bereiche, für die ihr hier als stellvertretend sitzt, ja behandelt. Es geht ja auch immer um den Selbstwert bei allen Dingen. Ne? Also gerade hier, Sucht hat ganz viel damit zu tun, Psyche natürlich auch, aber auch bei körperlichen Erkrankungen. Manu, denke ich, ist ja auch der Selbstwert erstmal, also mit sich im Reinen sein wichtig, ne?
Ja, ich finde es jetzt gut, was du gesagt hast, also erstmal Dinge anzunehmen. Und das sehe ich dann eben auch beim körperlichen Schmerz zum Beispiel, wenn Menschen chronische Erkrankungen haben, das erstmal anzunehmen. Sie hadern erstmal, immer. Sagen, was für ein Scheiß und was ich schon wieder habe und ich kriege das nicht in den Griff und ich will, dass das weg ist. Und dann hängen sie sich an den Pranger und dann sind sie so aufgeregt und hilflos. Aber also da erstmal die Situation anzunehmen, ohne Wertung zu sagen, okay, ich nehme es an, mein Körper zeigt mir hier etwas und gut, dass er mir etwas zeigt. Er sagt, komm, unterstützt mich. Ja? Und manchmal zeigt er eben auch, ich sage jetzt mal, einen Hüftschmerz, der so stark ist, dass eigentlich die Person dann zum Arzt geht, endlich,
ja,
um dann zu erkennen, dass eigentlich ein Herzproblem da ist. Ja? Und dann eben zu gucken, ah, okay, danke Hüfte, dass du mir das hier so gezeigt hast, so lange, um eben der eigentlichen Ursache, also das, was da schlummert, noch mal tiefer anzuschauen. Also der Körper arbeitet immer für uns. Mhm. Immer.
Das ist ein schönes Wort.
Immer, immer, immer. Der will uns nicht quälen, der will nicht, dass es uns schlecht geht, der will uns nur etwas zeigen. Mhm. Und das ist so schön, was auch der Thorsten gesagt hat, mit sich in Verbindung zu kommen, auf ein Bauchgefühl zu hören, zu sagen, hey, es ist alles gut und sich anzunehmen, zu fühlen, sich mal auszuhalten, auch im Schmerz auszuhalten, das kann ja auch ein Geschenk sein. Es kann auch ein Geschenk sein, mal in einen Zustand zu kommen, nicht nur, wo alles immer schön ist und positiv und alles funktioniert im Leben. Da habe ich eine ganz andere Perspektive, als wenn ich mal im Schmerz bin, krank bin, im Bett liege, nicht hochkomme und dann kann ich vielleicht mal Demut spüren oder Dankbarkeit, Mitgefühl mir selbst gegenüber. Das ist wundervoll. Ja, und deshalb, wir können das gar nicht trennen, ne? Also voneinander, die Psyche nicht, auch Sucht, ich finde das ein großes Thema, Süchte. Ja. Wir können auch süchtig werden vom Nichtsessen, Binge-Eating oder uns nur damit auseinandersetzen, was sind welche Inhaltsstoffe in welchen Lebensmitteln, wann esse ich welche Zeiten und sind sozial überhaupt nicht mehr kompatibel. Ja, das kann auch zu einer Sucht werden, also das...
Ich glaube, jeder Mensch ist nach irgendwas süchtig. Also ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der noch nichts süchtig ist. Ne? Und das sind nicht immer nur die Hauptsucht, Alkohol oder andere Drogen. Das gibt ja, wie gesagt, soziales Verhalten kann süchtig machen, soziale Medien, alles mögliche, würde ich damit reinnehmen wollen. Ne? Petra nickt.
Auch jetzt mit Arbeitsplätzen. Also ich meine, die wirtschaftliche Situation ist ja auch bei vielen. Viele Menschen geraten ja auch nach jahrelanger vermeintlicher Sicherheit oder Identität, die sie damit hatten, in Situationen, wenn das dann ab einem gewissen Alter bekommt, dann wissen sie gar nicht mehr, wer sind sie eigentlich.
Genau.
Und dann auch diese Scham, Dinge auszuhalten, wenn man eben nicht mehr zwei Autos hat, sondern vielleicht nur eins, wenn man nicht mehr in Urlaub fahren kann oder so. Mhm. Und alle Leute fragen, wo fahrt ihr dieses Jahr in Urlaub hin? Wir haben Fuerteventura gebucht und Malediven. Aha. Und sich dann nicht zu schämen.
Ja, genau. Ja. Woher kommt das eigentlich? Also wir wollen immer so funktionieren, ne? Oder ist da, steht dahinter ein geringer Selbstwert?
Ich glaube, das geht schon in der Schule los oder im Kindergarten. Denken wir doch alle an unsere Kindheit mit den Marken, mit dem Gruppenzwang. Ja?
Du willst kein Loser sein, ne?
Du willst kein Loser sein. Und wenn du da nicht, glaube ich, ein gefestigtes Familienhaus hast oder Struktur, die dich daran bestärken, eben gerade auch wenn du das nicht hast, selbstbewusst zu sein oder wert zu sein und eben nicht nur einer Identität nachzuhecheln. Ja, also ich weiß noch, in meiner 8. Klasse waren wir auf Klassenfahrt und da war ein Schüler, dessen Eltern hatten sehr viel Geld, der hat Drogen verteilt, der hat da Drogen genommen, der musste die Klassenfahrt abbrechen. Ja, für mich waren es fremde Welten. Ich habe nur gedacht, mir ist es nicht mal aufgefallen. Ja? Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen jetzt. Ja? Also Alkohol getrunken, ja, aber außer einmal betrunken sein. Ich habe diese Veranlagung zum Glück nicht. Aber zum Thema Essen habe ich die eindeutig, wenn ich da nicht aufpasse. Und eigentlich auch zum Thema Sport. Aber wenn der Körper gerade den Sport nicht hergibt, dann muss ich auch gucken, was mache ich denn dann. Ja? Aber es ist halt, wie Manu auch sagt, das Annehmen und wirklich auf den Körper hören und auch mal annehmen, wenn sich die Hormone zum Beispiel verändern und du denkst, was ist denn hier los? Und du hast Sachen probiert, auch das anzunehmen, dass es ein, zwei Kleidergrößen mehr oder weniger sind. Mhm. Auch wichtig, glaube ich.
Ich würde auf deine Frage, wo kommt das denn her, noch mal ein bisschen weitergehen. Ja. Du hast von der Schule gesprochen. Ich denke, wir dürfen auch noch mal ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar ein ganzes Jahrhundert zurückgehen. Wir haben zwei Weltkriege hinter uns. Da sind viele Väter gestorben. Da haben Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg das Land mit aufgebaut. So, und ich glaube, dass da ganz viel Schmerz, Trauer, Leid in diesem Volk drin steckt. Und dass wir da bewusst, unbewusst im Dunkeln tappen, im Nebel forschen. So,
interessanter Aspekt, ja.
Was bringen wir eigentlich mit? So, was haben wir kopiert danach und was haben wir übernommen? So dieses, du hast von dem Urlaub gesprochen. Ja, wir sind einmal nach Belgien gefahren, aber auch nur, weil mein Vater sich verfahren hat. Ja, sonst sind wir nirgends hingefahren.
Wo solltest du denn eigentlich hingehen?
Ich weiß nicht, irgendwie woanders in Nordrhein-Westfalen. So. Okay. Und ich habe im Nachhinein wirklich erst verstanden, im Nachhinein, dass da ganz oft Angst war, nicht vor den anderen Kulturen und Sprachen, sondern vor der Beschämung, du bist ein Deutscher.
Ja.
Du bist ein Deutscher.
Ja. Ja.
Also ich kenne es auch heute noch, dass ich manchmal, wenn ich woanders hingehe, ich erstmal vermeide, mich als Deutscher zu identifizieren. Manchmal. Ich trage keine weißen, hochgezogenen Tennissocken und Sandalen. aber wo ich dann merke, da gibt es immer noch zellulär diese Angst, kann ich das? Weil zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit war ich mal in den Staaten, auch in so einer Männergemeinschaft, das war gut. Und dann fing einer an von, ja, mein Vater hat oder mein Opa hat gegen die Deutschen geflogen und der fand es super, hat sich total abgefeiert. Und ich dachte, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr hören. So, und trotzdem sitzt dieses zelluläre Leid immer noch in uns als Volk. So, ohne dass wir wirklich wissen, was das alles im Endeffekt bedeutet. Ich habe von dir vorhin gehört, Traumatherapie, Traumaperspektiven, Darm. So, da glaube ich, sitzt auch ganz viel einfach noch in uns, alter Scheiß, zellulär als Gesellschaft. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Weil
traumatisiert, da würde ich auch mitgehen, das ist jetzt nochmal ein ganz eigener Aspekt, ne? Aber ich denke, dieser ganze Zweite Weltkrieg, die ganzen Verbrechen, der Krieg, die Niederlage, alles, was danach kam, die Trümmerfrauen, das hat dieses Volk schon traumatisiert. Und darüber ist nie geredet worden, das stimmt.
Und ich hatte einen Freund, der war jetzt gerade irgendwie auf Reisen und der war in Danzig und hat da noch mal ein bisschen darüber berichtet. Wir vergessen einfach auch, dass nach dem Krieg einfach noch mal viele Deutsche vertrieben worden sind.
Ja, auch darüber wurde ja nicht geredet.
Genau, ich will auch gar nicht irgendjemanden anklagen oder Vorwürfe machen, aber es sind Dinge, die zum Teil zu unserer deutschen Geschichte gehören und die wir auch in meiner Perspektive respektvollen Art und Weise angucken können. Und wer jetzt was richtig oder falsch gemacht hat, fuck off, ist mir egal.
Darum geht es jetzt auch gar nicht.
Genau. Eher so aus diesem Zellulären, woher kommt dieses, wo kommt die Scham her? So erstmal zu erkennen, ich schäme mich. Wow, bevor ich da gleich irgendwie das Patex raushole und eine Lösung drauf klatsche, sondern wow, da ist Scham.
Und wie einfach mal zulassen, ne? Auch.
Wahrnehmen. Genau, und wo sind die Räume? Wir hatten das vorhin, wo sind die Räume, wo ich meine Scham zum Ausdruck bringen kann? Wo werde ich irgendwie, wo ist es sicher? Wo ist es safe? Oder kommt da jemand und sagt, oh, das war doch nicht so schlimm oder das wird schon wieder und so, sondern mir den Raum gibt, die Sicherheit geht, da durchzugehen. Dann wird sich das nämlich erst verwandeln. Nicht, weil ich von irgendwo irgendwas kopiere. Ah, jetzt habe ich es ja richtig gemacht, wieder irgend so ein To-Do abgehakt, wie Malediven, Fuerteventura, bla bla, sondern so, dass es meins ist.
Petra, es geht ja ums Thema Selbsthilfe. Und ganz wichtig, ich finde diesen Aspekt so wichtig, weil wir kommen, glaube ich, alle schon mit einer gewissen Schuld oder Scham auf die Welt, mehr oder weniger.
Aber generell, jetzt meinst generell. Du nicht nur Deutsche?
Ich glaube, generell. Aber ich glaube, wir dürfen das auch hier sagen. Ich glaube, dass das deutsche Volk ganz allgemein wirklich eine kollektive Schuld mit sich trägt, was wirklich durch die Generationen mitgeht. Wenn ich an meine Eltern denke, die haben da auch oft nie drüber gesprochen, mein Vater ist an einem Nierenleiden gestorben, hat mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Ja, meine Mutter hat es mit dem Herzen gehabt, haben auch entsprechende Vergangenheit, habe ich mich erst nach ihrem Tod mit befasst. Ja? Mhm. Aber das stimmt. Und diese Dinge, das ist ähnlich wie bei Kindern. Du kannst Kindern heile Familie vorspielen, ja, wortmäßig. Die Eltern reden in Gegenwart von Kindern nicht von bestimmten Dingen, aber die Kinder spüren das. Ja. Und so spüren wir eben auch Dinge. Das ist genau der Punkt. Und wir dürfen mit dem Thema einfach auch mal umgehen. In der Schule wird es oft unter den Teppich gekehrt. Bestimmte historische Dinge werden gar nicht erst behandelt. Ja? Und dann denkt man immer, auch wenn man gar nicht drüber redet unter den Teppich, dann wird es schon. Nein, es sucht sich immer ein Weg.
Das ist ja auch so menschliches. Leider.
Und es ist so verrückt. Ne? Wir kommen klein auf die Welt, sind eigentlich reine Seelchen, werden dann irgendwie gefärbt, verdorben, in Anführungszeichen, vom System und werden dann erwachsen und zahlen viel, viel Geld, um wieder dahin zu kommen, wo wir als Kind waren.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ihr hattet vorhin auch angesprochen, Stärke, dass man die innere Stärke braucht. Wie kann man die denn, weil wir jetzt mal beim Thema Selbsthilfe sind, jetzt wollen wir auch mal wieder vielleicht ein bisschen praktische Tipps geben. Wie kann ich denn zu der Stärke kommen? Ich meine, wir alle haben ja immer mal so Phasen, ne? Und nicht jeder ist immer der Stärkste und der Schönste und der Klügste. Wir haben alle unsere schwachen Phasen. Wie ist es bei euch, wenn man im Tief ist, wenn man morgens aufwacht und merkt, das wird nicht ganz mein Tag, ne? Ja. Wie kommt man in die Stärke? Habt ihr da so ein paar, Petra vielleicht? Also so, was machst du dann? Also welche Tricks gibt es für dich?
Unterschiedliche Dinge. Das Beste ist, also wenn der Tag mal nicht so gut anfängt, dann einfach wirklich, frage ich mich als Erste, ich habe zwei Katzen zu Hause, die einfach ganz entzückend sind. Ich gehe sofort in die Dankbarkeit und in die Verbindung.
Guckst mit du den die Katzen an?
Ja, Die sind ja auch immer, die sind ja nie irgendwie böse oder so. Also in den seltensten Fällen. Ist jetzt mein Glück, sage ich mal, ja, wenn der Mann schon aus dem Haus ist. Ansonsten ist es mein Mann ja. Weil der immer positiv ist. Der hat nie einen schlechten Tag morgens. Es ist so entzückend. Es ist sofort Dankbarkeit, ganz tiefe Dankbarkeit und Verbindung. Und selbst wenn es zwickt und zwackt, was es bei mir öfters tut, denke ich, oh, was geht da noch? Dann mache ich ein bisschen Gymnastik und erfreue mich daran und freue mich, wenn ich an den Tag denke, was ist denn heute besonders gut? Und da ist immer irgendwas bei. Immer.
Also man fokussiert sich auf das Positive und darauf kann man sich
ja, es freuen, ist, welchen Fokus setzt du dir? Also ich habe eine Freundin, die steckt schon lange mitten in einer Depression. Immer wenn wir zusammen sind, fokussiert die sich durchaus auch auf positive Dinge. Sobald wir es nicht mehr sind oder ich habe die länger nicht gesehen, ist alles nur noch negativ.
Ja, klar, manche neigen ja dazu. Wir wissen das berühmte Glas Wasser. Ne?
Ja, und atmen. Voll, für die anderen atmen, leer. Ganz wichtig.
Atmen.
Atmen, total.
Achtsam
atmen. In die Verbindung auch mit sich gehen. Weil wenn ich gar nicht in Verbindung bin und nur im Negativen zum Beispiel in den Nachrichten hänge, ja, dann muss ich mich ja nicht wundern, dass es mir schlecht geht. Vielleicht mal die Hand aufs Herz legen und einfach mal 10 tiefe Atemzüge nehmen. Beruhigt das Nervensystem.
Und wir haben auch schon mal in einigen Folgen gesagt, auch mal einen Fernseher ausmachen. Ne? Entweder definitiv. Rausschmeißen oder ausmachen.
Bewusst entscheiden, womit man seine Zeit verbringt.
Die Nachrichten nicht immer an sich ranlassen. Ne?
Nicht immer sofort reagieren müssen, wenn jemand auch was schreibt in WhatsApp oder sonst
wo. Diese Zwanghafte, ne? Auch mal aushalten. Ja. Manu, du hast vorhin so schön gesagt, der Körper, er kommuniziert ja mit uns über den Schmerz häufig, über die Krankheit, um uns zu einem Wandel, Bewusstseinswandel oder wie auch immer, zu bewegen. Aber wie mache ich denn das jetzt, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei einer chronischen Erkrankung, also jetzt doch eine schwerwiegende Erkrankung habe, die nicht so schnell weggeht. Die muss ich dann annehmen und akzeptieren. Aber wie mache ich das? Weil wer will denn schon krank sein? Wer will denn schon irgendeine fiese Krankheit haben? Wie kann ich denn da trotzdem immer noch gut gelaunt bleiben?
Ja, erstmal glaube ich, wenn wir in die Gegenwehr gehen, verstärkt sich das Ganze. Und wenn wir zu uns sprechen, so ein Scheiß und ich habe keinen Bock drauf und so, wie wir denn so über uns reden. Also das ist ja erstmal ein Prozess des, im Grunde genommen hassen wir das, was da ist.
Wir lehnen es ab, oder? Kann man ja so sagen.
Ja, genau.
So also menschlich erstmal verständlich.
Wieder eine Ablehnung. Und da erstmal so in so eine Selbstakzeptanz, Selbstliebe zu kommen, zu sagen, okay, ich sehe dich, ich höre dich, das ist erstmal das Erste. Und von dort aus zu agieren. Was brauche ich jetzt? So, und ich finde das erstmal mit diesen wichtigsten Dingen, eben zu schauen, die Ressourcen, die wir haben. Also trinke ich genügend Wasser? Da geht es schon mal los. Also ich sage mal, 60% meiner Patienten trinken erstmal zu wenig Wasser. Sie haben schon mal Schmerzen, können sich kaum konzentrieren oder was auch immer, weil sie zu wenig Flüssigkeit im Körper haben. Ressource Wasser, Ressource Sonne. Ja, da wird uns propagiert, die Sonne macht uns krank. Ja, wenn wir uns nicht permanent einschmieren. Da frage ich mich aber, wie haben wir es bis hierher geschafft? Wir brauchen tatsächlich für unseren Organismus Wärme, Sonne. Jede Zelle braucht Vitamin D, um überhaupt zu agieren. Das ist das Allernächste. Also auch mal den Kopf in die Sonne zu stecken und sich mal vielleicht nur über die Augen in die Sonne schauen. Ja, Vitamin D tanken. Das weiß auch kaum jemand, dass das möglich ist.
Wir setzen in die Sonne gerne schauen?
In die Sonne schauen, genau. Also nicht mit Sonnenbrille, dann können wir gar kein Vitamin D entwickeln. Sowas zum Beispiel. Ja? Oder auch kleine Bewegungen zu machen. Und gerade wenn wir im körperlichen Schmerz sind, denken wir immer, ich kann mich ja nicht bewegen, weil ich habe ja Schmerzen. Nein, ganz und gar. Das andersrum zu betrachten, kleine Bewegungen zu machen, kleine Spaziergänge zu machen, die Treppen zu laufen, das können wir machen, wenn wir ein Herzproblem haben. Das können wir machen, wenn wir auch Schmerzen haben. Wir können uns immer bewegen. Sollten wir auch, um Stoffwechsel anzuregen, um zu entgiften, dass das Blut mal fließt, ja, dass wir uns lebendig fühlen. Ja, wir können es natürlich auch lebendig fühlen, wenn wir Schmerzen haben. Können wir sagen, na gut, Gott sei Dank, ich lebe. Ja, aber wir können immer Kleinigkeiten verbessern.
Ja. Und da kann man ja schon dann so ein positives Denken eigentlich, ist ja da schon eingebaut.
Ja, und Kleinigkeiten. Ne? Ich würde nichts überfordern. Ja. Also wenn wir auf dem Weg sind, aus einer chronischen Situation rauszubewegen, ob das jetzt eine Sucht ist, ob das eine Depression ist, wie auch immer, Kleinigkeiten wirklich etablieren in unseren Alltag. Das heißt, und wenn wir jeden Tag erstmal nur anfangen, ein Glas Wasser zu trinken. Und das machen wir einfach konsequent. Ja, konsequent. 3 Monate. So, und dann nehmen wir das nächste dazu. Wir steigen 2 Treppen Stufen, also zwei Etagen oder so, ja, bewusst. Mhm. So, und dann nehmen wir das nächste dazu. Oder wir reduzieren die Schokolade, wir essen nicht eine Tafel Schokolade, sondern sagen, okay, ich esse nur die Hälfte der Schokolade. Dann ist es übers Jahr gerechnet so viel. Und die kleinen Schritte machen den ganz, ganz großen Erfolg. Mhm. Das ist im Grunde genommen das, aus meiner Erfahrung, das ist das, was wir alle umsetzen können, weil Strukturen, Muster, gesellschaftliche Zwänge und so, das ist für uns so schwierig zu verändern, sondern einfach durch ein kleines Bewusstsein und die Bestätigung, dass wir in der Lage sind, etwas zu verändern. Und wenn es eben 3 Monate dauert oder ein Jahr dauert, ist egal. Aber wir können uns selbst feiern, weil wir es geschafft haben, 3 Monate Wasser zu trinken. Das ist ein Erfolg, ein kleiner Erfolg. Und das motiviert uns. Ja, und somit machen wir den nächsten Schritt. Und ich glaube, Bewusstsein ist auch ein großes Thema.
Ja, das habe ich jetzt auch, das würde ich rausnehmen, bewusst, ja. Hast du gerade angesprochen, und dann die Konsequenz, die Regelmäßigkeit.
Regelmäßigkeit,
auf beide, unbedingt. Würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr Acht geben. Also erstmal Bewusstsein, das entspricht dem, was wir auch vorhin schon gesagt haben, erstmal die Selbstreflexion, die Wahrnehmung, ich muss es annehmen. Ne? Bevor ich meinetwegen meine Süchte bekämpfen kann, muss ich sie erstmal akzeptieren. Es ist ja häufig so, dass der Konsument ja immer behauptet, ja, das ist ja nicht schlimm, das macht ja jeder und so weiter und so fort. Also erstmal das Bewusstsein, ich habe möglicherweise da ein Problem oder zumindest konsumiere ich diese eine Droge oder bin eben sehr lange am Handy, dass ich das erstmal wahrnehme und auch so akzeptiere und nicht immer sage, aber der andere macht es auch. Nein, ich mache es 8 Stunden lang. Ich bin 8 Stunden am Handy, auf Facebook meinetwegen. Das muss ich erstmal für mich akzeptieren. Ne? So, das ist erstmal die Bewusstheit. Dann die Konsequenz. Wie mache ich das dann aber? Weil da gibt es auch immer die berühmten Rückfälle. Weil auch 3 Monate lang Wasser trinken macht nicht jeden Tag Spaß. Wie kriegst du die Leute dahin, dass deine Patienten dann das weitermachen?
Ich meine, an der Börse geht es hoch und runter. Die Natur wächst nicht permanent. Wir haben jetzt den Winter gehabt, es ist Stillstand. Manchmal geht auch ein Baum zugrunde oder irgendwas. Also einfach zu akzeptieren, es ist unsere Natur. Einfach zu schauen, und das ist eben der Schlüssel, dass die Phasen, der Erkrankung zum Beispiel, also das kann jetzt auch Migräne nehmen oder so, wenn jemand Migräne hat, dass die Phasen länger sind, in denen keine Migräne stattfindet oder die Intensität geringer wird. Mhm. So und auf dem Weg dahin, wenn wir jetzt in der Umsetzung sind, eben auch die Dinge zu akzeptieren, zu sagen, hey, ja, morgen kann ich ja wieder Wasser trinken. Ja? Heute habe ich es nicht gepackt, liebevoll mit sich umzugehen. Und heute kann ich ja wieder Wasser trinken.
Gleich, Petra, eine Sache wollte ich noch, das ist auch gerade angesprochen, liebevoll. Verzeihen ist ein Thema. Was ist, wenn ich schwach bin? Und meinetwegen das Wasser oder andere Dinge oder das Treppensteigen, den Sport nicht gemacht habe, nicht wollte, vielleicht auch wirklich faul war. Sich verzeihen, ist das wichtig?
Ja, anzunehmen, liebevoll, zu sagen, es ist heute so. Ich glaube, aus der Liebe heraus können wir viel mehr wieder in die Aktion gehen, als wenn wir dann wieder sagen, oh, ich habe es nicht gepackt. Und dann steht, weißt du, der Vater hinter uns, weil wir es hören, also jetzt nur in Gedanken.
Weil es früher war.
Wir hören die Stimmen dann, ne? Du schaffst das nicht, du bist so blöd, du bist so klein, du bist so dick. Und dann hören wir das im Hinterkopf noch. Du kriegst das eh alles nicht gebacken und so weiter. Nee, zu sagen, nee, ich bin ja mein eigener Herr. Aha, ich höre die Stimme, alles klar, nee, ist alles gut. Ich habe es heute nicht gemacht, morgen mache ich weiter.
Also den Aspekt noch, sollten wir unsere Schwächen, die wir ja alle haben, auch lieben. Quasi.
Unbedingt.
Liebevoll annehmen.
Natürlich.
Und einfach sagen, so bin ich halt. Ja. Das bin ich auch.
Auf jeden Fall.
Voll bin ich auch.
Das bin ich halt. Das bin ich auch, natürlich.
Ja, okay.
Ich würde an einer Stelle noch einhaken. Du hast vorhin gesagt von, ja, wenn ich morgens wach werde und wie weiß der Tag ist scheiße. Mir einfach klar machen, es ist morgens. Es können noch 16 Stunden sein, die gut werden.
Ja.
Also so ein Ist-Moment von, jetzt das ist es so. Ja, es hat, ja, das kann man so sehen.
Nee, ich meine es nur.
Ja. So an dieser Stelle von, jetzt geht es mir so. Jetzt habe ich Kopfschmerzen, jetzt habe ich schlecht geschlafen, whatever. So, ich glaube, und dieses, was du gerade gesagt hast, Manu, mit dem Thema Wasser oder was auch immer dann jeder macht, warm duschen, kalt duschen, beten, frühstücken, dies, das. Diese Sachen für mich auszuprobieren, was funktioniert nicht, was habe ich nach 3 Monaten auch wieder verloren, was kann ich wiederholen. Ich glaube, an diesen Stellen kann ich wirklich Selbstwert, Selbstbewusstsein für mich in mein Leben holen, nicht Kopie von, sondern über diese Selbsterkenntnis, wenn ich 3 Monate morgens Wasser trinke, warm, dann geht es mir so und so. Dann habe ich einen anderen Geist, ein anderes Bewusstsein, dann bin ich gut mit mir verbunden. Darüber hole ich mir ein natürliches Selbstwertgefühl. Nicht von, ich hole mir extern irgendwas rein, sondern das ist generiert. Dann kann ich auch von meinem Verständnis viel besser mit diesen Schattenanteilen umgehen. Neid, Eifersucht, whatever. oder diese ganze Tafel Schokolade. Aber ich würde doch nicht für eine Tafel Schokolade aufstehen. Das ist doch viel zu wenig.
Ja, Petra?
Ich finde das so toll, eure Beispiele. Ich glaube, wir dürfen wirklich auch akzeptieren, dass wir uns selber die Eigenmacht erlauben dürfen. Mhm. Weil vielleicht brechen wir komplett aus dem Muster aus von unseren Freunden, von der Familie, wenn wir auf einmal sagen, ich fokussiere mich jetzt auf die kleinsten positiven Aspekte. Weil viele Menschen fokussieren sich nur auf das Negative. Unser Gehirn ist zum Überleben programmiert. Also geht unser Gehirn automatisch, wenn wir nicht aufpassen, der Autopilot geht dahin, wo ist die Gefahr, wo ist das Negative? Mhm. Und ich meine, man guckt sich die Medien an, man guckt sich mal das System, die Gesellschaften allgemein an. Wenn du Glück hast, ist in der Schule, naja, auch positiver, wenn du Pech hast, nicht. Und wie gesagt, Familien sucht man sich nicht unbedingt aus. Oder doch, wie auch immer. Aber da kommst du nicht leicht raus. Und dennoch ist es eine Sache von Bewusstsein, bewusste Entscheidung, Training und aber auch die Konsequenz, es auszuhalten, dass mich vielleicht meine Freunde, mein Partner oder wer schräg anguckt und sagt, wie, es regnet, ist kalt und du freust dich? Wieso? Die Sonne scheint doch gar nicht. Wie, du hast Schmerzen, du freust dich trotzdem, dir geht's gut? Wie geht das denn? Das auch auszuhalten und sich aber auch selber zu erlauben. Ja? Okay, ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung.
Das ist halt ganz wichtig, diese Angst, eben nicht der Norm zu entsprechen und dadurch, sag mal, ist ungemütlich zu werden, angegriffen zu werden und wie auch immer. Ja, das ist für viele schon prägend, glaube ich, und stark. Und deshalb gibt es ja auch immer diesen konformistischen Ansatz, eben mitzumachen und abzutauchen. Ne? Dazu brauchen wir Stärke, haben wir ja schon rausgearbeitet. Also erstmal das Bewusste, was will ich, wer bin ich und dann auch die Stärke. Aber wie kann man da die Resilienz jetzt haben? Wenn der andere eben sagt, ne, du bist aber blöd oder du benimmst dich komisch oder irgendwie so. Was kann man da den Leuten mitgeben? Wie kriege ich diese Resilienz?
Also ich glaube, es braucht einen Auslöser, dass du dich dafür entscheidest, zum Beispiel dich mit Achtsamkeit zu befassen. Ganz simpel, ganz simpel. Die Buddhisten, Thich Nhat Hanh ist da ein Bekannter, lebt nicht mehr, ja. Im Moment sein, wenn ich Zähne putze, putze ich Zähne. Dann denke ich nicht daran, wie es morgen ist für manche sehr schwer, inzwischen für mich meistens leicht, ja. Manchmal immer noch schwer, wenn ich selber merke, wo bin ich denn gerade mit meinen Gedanken? Ich, aha, hallo. Sich vielleicht auch mal im Spiegel anlächeln, bewusst. Sich überhaupt im Spiegel wahrnehmen. Viele Menschen nehmen sich gar nicht wahr im Spiegel. Wenn ich manchmal einer Klienten frage, wann hast du dich das letzte Mal im Spiegel angeguckt? Weiß ich nicht. Wie heute Morgen nicht? Nee, nicht wirklich bewusst. Ja, und ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, die meistens natürlich durch das Leid entsteht. Wenn alles schick ist, ändere ich nichts. Aber durch Leidenssituationen kommen Menschen überhaupt erstmal in Situationen. Kinder wie Erwachsene, und Kinder, glaube ich, haben oft ein viel lockereres Rangehen als Erwachsene. Ja?
Ja.
Und dann ist es eine bewusste Entscheidung. Was tue ich? Und jedes Verhalten hat eine Konsequenz. Punkt.
Ich glaube, authentisch sein ist auch wichtig.
Ja, absolut.
Berühmte Authentizität. Ne? Also, dass man dann für sich...
Und auch sich erlauben und auch den Kindern erlauben oder in der Familie auch dem Partner erlauben, mal für sich zu sein. Nicht zu denken, was bist du denn für ein Unsozialer? Also auch diese Bewertungen nicht immer als gegeben hinzunehmen. Weil wir sind ja, manche Menschen sind ja Opfer von Bewertungen. Ja? In manchen Familien dürfen die Kinder gar nicht sie selbst sein. Da dürfen die nicht mal essen, was die wollen.
Dann werden sie gelebt.
Zwänge, etc.
Also, aber gut, jetzt erstmal... Da wieder Selbstwahrnehmung, wer bin ich und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man muss auch die Persönlichkeit erstmal auch ausgereift haben, bevor man dann auch dann diese
authentisch lebt, oder?
Bitte? Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Wenn ich habe mich in letzter Zeit viel auch so mit Märchen und Initiationen irgendwie auseinandergesetzt. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir haben die Seele jetzt bewusst oder nicht bewusst für eine Familie entschieden. So, die kommt in ein soziales System und wird irgendwie zugeklebt mit irgendwelchen Zetteln, Vorstellungen, Erwartungen, Bewusstheiten so. Und ich glaube, mit denen geht man, wenn man so aus dem Haus geht, erstmal in die Welt. Und im Laufe des Lebens, du hast vorhin den wundervollen Satz gesagt, von für etwas entscheiden, für. So, und ich glaube, das geht am Ende nur über das Leid. So, die Leute kommen nicht zu dir, Manuela, wenn alles super ist, sondern wenn irgendwas scheiße
am Leider ist das immer so, ne?
Punkt.
Und ich, Leid, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist auch Teil des Erwachsenwerdens, so wieder neue Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Diese gesamten Projektionen, die ich auf mich genommen habe, die das Leben auf mich, die sozialen Strukturen auf mich gelegt haben, bewusst zu werden. Irgendwie auch, dass dann manche Stellen das auch runterzureißen, Familie vielleicht komplett zu verlassen, mit dem Nacktsein da stehen. Du hast vorhin gesagt, ja, wie werde ich denn meine Angst los? Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, mir erstmal meine Angst bewusst zu werden und den Impuls, oh, hier Schokolade, Essen, Pornografie, whatever da kommt, auch das in mir mitzukriegen. Dann komme ich auf den Weg, was du vorhin gesagt hast, Manuela, von Selbstliebe, Selbstakzeptanz, schamlos handeln mit mir. Ah ja, okay, ich habe es jetzt verkackt und es ist Vergangenheit. Und dann geht was Neues auf. So. Und ich glaube, das gehört einfach auch zu einem Stück weit zum Erwachsenwerden, diese Projektionen in die Inneren, immer wieder Initiationen zu durchleben. Und das eigene Selbst, was vorhin von den Kindern gesprochen, im Älterwerden wieder zu entdecken.
Darüber müssen wir jetzt alle mal nachdenken.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Zum Thema Achtsamkeit, weil das ist auch eine meiner größten und mächtigsten Erfahrungen der letzten 20 Jahre, die Achtsamkeit, der Achtsamkeit zu sein. Also tatsächlich erst einmal das Leben als Geschenk zu betrachten und nicht nach dem Sinn zu hechten, sondern dass wir es hier an der Stelle, wie auch immer wir gerade hier sind, geschafft haben, hier zu sein, ist erstmal das Geschenk überhaupt, dass wir hier am Leben sind. Mhm. Ja, Bewusstsein entwickeln können, Entscheidungen treffen können und so weiter. Und auch das finde ich so wertvoll, dass das alleine schon für mich ein Thema ist. Ich steige morgens aus dem Bett, auch wenn es mir nicht so gut geht, weiß ich aber, ich bin dankbar, diesen Tag kreieren zu können. Und ich nehme den Tag, egal wie er ist, nehme ich ihn an. Ich wähle diesen Tag hier wieder aufs Neue. Das ist so ein Intro in mir, ja, dass ich ihn einfach wähle mit allem, was kommt. Und eben auch dieses Bewusstsein. Ich sitze jetzt links zu mir Olli und rechts die anderen beiden, Thorsten und Petra. Wir sind jetzt hier in diesem Moment und nehmen diesen Podcast auf. Es spielt überhaupt keine Rolle, was ist in einer Stunde, was ist in 10 Minuten. Wir sind jetzt hier in voller Präsenz und das machen wir zu jeder Zeit. Und dann hast du einfach kein nach hinten zurück. Was war gestern und 1945 und so und, ne, und auch in der Zukunft, was soll das alles werden und wie soll es mit uns gehen und so weiter. Wenn wir von Moment zu Moment leben und die Dinge dann steuern, in dem Moment, wo sie anstehen, ist das eine totale Befreiung. Natürlich gelingt mir das nicht immer, aber ich weiß, dass ich das auch ganz doll etabliert habe in meinem Leben. Und das ist ein Training. Das fällt nicht einfach zu.
Das war auch nicht immer so.
Nein, das ist ein Training.
Wie bist du dazu gekommen? Was war für dich der Auslöser?
Ich habe Buddhismus praktiziert. Ich habe irgendwann entschieden, ich gehe für mein eigenes Glück. Mhm. Nicht nur für das Glück der anderen. Da bin ich sehr, ja.
Also hast du dich zu sehr aufgeopfert?
Ja, sehr viel. So, und habe mich dann irgendwann entschieden, für mein eigenes Glück da zu sein und den Mut zu haben, in mich reinzuhorchen, den Mut zu haben, auch mich zu zeigen, was überhaupt nicht leicht ist oder war, die Weisheit zu haben im Umgang mit mir selbst, ja, und eben auch Mitgefühl zu entwickeln. Und das ist einfach eine ganz spannende Reise und da war die tägliche Praxis einfach mein ganz, ganz großes Übungsfeld.
Mhm. Also Stichwort Selbstwert, den du dadurch auch für dich hergestellt hast. Dann
für ja, alles im Grunde genommen in eine Balance zu bringen. Mhm. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also und das ist die tägliche Routine und auch eine Lebensaufgabe. Das hört nicht auf.
Das hört nie auf, das stimmt. Petra?
Ja, ich finde, was du nochmal sagst, gerade mit dem Buddhismus, Manu, mich erinnert es daran, ich habe ein paar Mal Thich Nhat Hanh ein paar Tage in Berlin erlebt. Die Buddhisten reden ja auch viel übers Leid. Leid gehört irgendwie zum Leben mit dazu. Ich sage immer, du entscheidest, wie lange du leidest. Schmerz ist da. Schmerz ist ganz oft ein Auslöser. Aber wie viel Leid man draus macht, ist, glaube ich, auch eine Sache der Entscheidung.
Kann man das entscheiden, ja?
Meiner Meinung, also für mich, ich kann nur für mich jetzt reden. Mhm. Und von einigen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben darüber nachgedacht, die haben gesagt, weißt du was, das hat mich ins Nachdenken gebracht. Ich muss gar nicht so lange leiden, weil wenn ich leide, durchlaufe ich immer diesen Sumpf, immer das Negative. Der Schmerz ist oft ein Auslöser und Schmerz kann oft ein permanenter sein, bei chronischen Krankheiten zum Beispiel oder auch bei psychischem Schmerz, wenn du in der Trauer bist. Natürlich vergeht es nicht gleich und es ist auch okay, den Schmerz anzunehmen. Mhm. Da haben ja viele Leute schon Probleme mit und sie wollen ihn ja ganz schnell wieder weghaben. Mhm. Aber dann sucht er sich ja andere Wege. Wir wissen das ja, alles ja. Energie ist immer in Bewegung.
Also wir haben ja gesagt, annehmen,
genau, akzeptieren,
ausleben. Akzeptieren. Genau.
Und dann,
trotzdem ja. Auch das Positive dann wiederum sehen. Ne?
Und du kannst auch im Schmerz glücklich sein. Das geht. Das geht wirklich.
Gelernt, ja.
Geht wirklich. Hätte ich nie gedacht.
Ja,
genau. Hätte ich echt nie gedacht.
Naja, was ist bei chronischen Erkrankungen, Manu, um das noch ganz kurz anzusprechen? das sind ja nun mal wirklich Erkrankungen, die gehen so schnell nicht weg. Vielleicht gehen sie sogar gar nicht weg. Das muss man auch dann ehrlich sagen. Ja. Es gibt nicht das Wundermittel. Man kann darauf hoffen, aber kommt vielleicht nicht. Ich kann ja trotzdem glücklich sein, ne? Trotz. Genau. Dann gilt es doch eher, mit dem Schmerz zu leben, oder? Zum Beispiel. Also so Techniken zu entwickeln. Oder
zu finden. Manche sind natürlich dann auch betäubt, aber sie nehmen halt ihre Erkrankung an. Ne? Und ob das jetzt MS ist, wo wir, ne? Oder gut, Alzheimer, das vergessen wir dann ja auch, aber...
Ja, es gibt verschiedenste chronische Erkrankungen. Ne? Krebs wäre jetzt so die häufigste, genau, mit allen Möglichkeiten. Da ist einfach wichtig, denke ich mal, auch was wir angesprochen haben, annehmen und dann aber trotzdem sich versuchen, positive Momente aus dem Tag zu machen, nicht in den und sich nicht hinzugeben. Es ist ja eigentlich immer nur eine Frage, also wie betrachte ich das Ganze?
Genau, den Lebenszustand im Grunde genommen hochzuhalten. Und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn wir mal in einer oder wenn wir in einer Phase stecken, in der es uns nicht so gut geht, daraus einen Wert zu ziehen. Ja, und ich habe so tolle Menschen auch begleitet, auch teilweise bis in den Tod. Und die haben so wunder, also die haben mich so ermutigt auch mit ihrem Leid, ja, weil sie eben eine neue Sichtweise aufs Leben bekommen haben, weil sie reflektieren konnten, was hätte ich anders machen können, aber sich auch dem annehmen konnten, so wie es jetzt ist. Also großartig. Also wir machen viel Gesundheit auch in unserem Kopf.
Deshalb der Kopf hat ganz viel auch zu tun mit dem Körper natürlich.
Ja, auf alle Fälle. Thorsten lacht hier so schön, also ich finde schon, ja.
Also ich würde das auch unterschreiben. Also
ich habe halt einen kleinen Doktor in meinem Kopf gesehen, der dann so sitzt irgendwie, dass ich mir ein Rezept ausschreibe und jetzt irgendwie das, ich habe nur die Bilder, die ich auf den Satz, den du gesagt hast, produziert hast, über den habe ich mich gefreut, nicht über das, was du gesagt hast.
Also ich musste gerade dran denken, ich habe ja gut zweieinhalb Jahre meine Eltern begleitet in ihrem, ich sag mal, aus dem Lebensschleich- und Sterbensprozess. Ja? Und es mag sich wirklich komisch anhören, aber es war mit die schönste und intensivste Zeit mit meinen Eltern. Weil ich durfte wirklich in dieser Zeit, ich habe auch gelitten, natürlich. Ich war auch ganz traurig. Ich durfte annehmen und akzeptieren üben. Es ist mir nicht sofort gelungen. Am Anfang wollte ich das auch nicht wahrhaben, was sich da verändert hatte. Ich wollte auch nicht auf einmal Eltern sein für meine Eltern, sondern ich war eigentlich Tochter. Aber nachdem ich das dann akzeptiert hatte und wirklich für mich entschieden hatte, ganz bewusst, ich begleite sie so gut wie möglich, wie sie es wollen, nicht wie ich es will. Und ich akzeptiere ihren Weg und ich akzeptiere ihre Entscheidung. Und ich schleppe sie nicht sonst wohin, was sie nicht machen wollen. Mhm. Was mir sehr schwer fiel, weil ich auch ein paar alternative Dinge an der Hand hatte. Und dann haben sie es anfangs gemacht und dann war es ihnen zu viel. Da habe ich mich natürlich auch ein bisschen verletzt gefühlt und habe gedacht, boah, ich reiß mir hier
aber
und so.
Aber das Ego runterschrauben.
Ja, das Ego darf man, genau. Durfte ich alles lernen. Und klar. Ich bin ihnen so dankbar, dass ich sie so liebevoll begleiten konnte. Und dass wir wirklich, und das hört sich komisch an, es waren keine schönen Zeiten, in Krankenhäusern auch ganz, ganz viel, also wirklich keine schönen Energien, ja. Aber es war alles in Liebe. Alles in Liebe.
Also schön, dass du das
und
jetzt
das war so ein Geschenk für mich, ja. Und das meine ich mit dem Schmerz, hatte ich Schmerzen ja, aber hallo, und wie? Die Knie haben geschmerzt, die Hüften, alles. Ich habe mein Leben komplett war auf den Kopf gestellt, ja. Ich konnte gar nicht so richtig vorangehen, wie ich eigentlich wollte. Aber ich war bewusst mit dem. Ich war auch in meinem Schmerz, ja, aber ich war gleichzeitig in der Liebe und Dankbarkeit. Und das hört sich komisch an, wie man das gleich oder fast gleichzeitig erleben kann. Hätte ich nicht geglaubt, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Ich sage nicht, dass es immer und bei allen so sein muss, wirklich nicht. Aber ich weiß von mir selber, ich hatte mich dafür entschieden, es war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe sogar meine Mindful-Mittwochabende, die sind ja immer kostenfrei jeden Mittwoch, da habe ich auch geweint, habe das mit der Gruppe geteilt, weil ich gar nicht anders konnte und ich wollte sie daran teilhaben. Und ganz viele haben mir, also drei haben mir geschrieben, ich habe demente Eltern. Das gibt mir gerade so viel Erlaubnis, selber auch Dinge anders zu sehen und auch mal eine egoistische Entscheidung zu treffen. Auch mal zu sagen, wenn es nicht geht, du, mache ich morgen. Oder hat das auch Zeit bis morgen? Kann jetzt jemand anders helfen und trotzdem nicht die schlechte Tochter zu sein? Da sind wir auch wieder bei Schuld, Scham, Bewertung, ja, genau, etc. Annahme, Akzeptanz. Ja. Richtig. Also das Leben hält so viele unterschiedlichste Situationen für jeden bereit. Und es kommt immer auch drauf an, glaube ich. Und diese Möglichkeit haben wir. Ich weiß nur nicht, ob sich jeder Mensch dessen bewusst ist. Wir entscheiden.
Damit hast du also ganz viel nochmal reingeworfen, hier zum Schluss in unsere Runde. Genau nochmal dieses Bewusstsein. Wir entscheiden. Es ist wichtig, wie wir es betrachten. und das Problem auch als solches annehmen, auch in Dankbarkeit, klingt für manche ein bisschen schräg, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass die Probleme waren eigentlich immer das Beste, weil daraus resultierten dann die richtigen Entscheidungen. Ne? Du hast auch Liebe eben auch nochmal angesprochen, haben irgendwann mit deinen Eltern, ich glaube, das ist auch wichtig, weil Liebe ist nun mal eben ein positives Gefühl, das Positivste überhaupt, also wo wir ja die höchste Frequenz haben in unserem Körper, auch das kann natürlich zu unserer Gesundheit beitragen und eben auch eine gewisse Demut und Dankbarkeit den Dingen gegenüber. Ne? Und klar, ich meine, unser Ego steht uns immer auch ein bisschen im Weg, das ist jeder Mensch, wir sind alle ein bisschen eitel auch gerne mal und kommen uns wichtiger vor, als wir sind. Auch das alles zu lernen und einzuordnen. Ich finde es alles immer nicht schlimm, wenn man dieses Bewusstsein hat. Und wenn man vielleicht auch mal weiß, okay, eben war ich vielleicht mal ein bisschen drüber, dann entschuldige ich mich auch mal oder mache es beim nächsten Mal wieder gut. Aber das zu wissen, manche laufen, finde ich, einfach ihren Weg und kriegen gar nicht mit, wie sie sich verhalten und sind dann völlig, dann auch noch beleidigt, wenn man sie darauf anspricht. Also wir hier, ne, wenn wir hier reden und die Menschen animieren wollen, vielleicht mal zu reflektieren oder ihr Leben zu ändern, dann ist das immer auch wichtig und vor allen Dingen, ist angesprochen worden, zu verzeihen. Einen Aspekt würde ich gerne noch zum Schluss ansprechen. Wenn man jetzt anfängt, und oft ist es ja schon im späteren Semester, sagen wir mal, ja, dass man sich damit befasst. Wenn wir jung sind, haben wir andere Themen. Dann ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man sein Leben ändert, dass man dann nicht hadert und sagt, oh, hätte ich das doch schon 50 Jahre lang gemacht, wo wäre ich jetzt? Sondern sagen, nein, ich mache es jetzt, weil jetzt ist der Zeitpunkt, oder Manu? Und nicht dieses Hadern und wieder sagen, hätte ich doch vor 20 Jahren schon angefangen.
Machen.
Ja, nicht zurückgucken, oder? Nee. Im Moment sein.
Ja, im Moment sein.
Genau. Ja. Und sich auch sagen, es musste eben so sein, dass es eben jetzt erst passiert. Und vorher wäre es eben zu früh gewesen, ne?
Ja, wir machen alles zur richtigen Zeit. Es gibt kein hätte, wenn und aber. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Wir sind genau richtig an der Stelle, wo wir jetzt sind. Und wir beginnen jetzt. Und wir können ja permanent andere Entscheidungen treffen. Wenn wir jetzt Nein sagen, können wir doch in nächster Minute Ja sagen. Also im Grunde genommen, eine Entscheidung ist ja auch nicht statisch. Und wenn ich jetzt noch nicht dazu in der Lage bin, dann eben morgen vielleicht. Oder das einfach.
Ein Nein
einfach
muss nicht immer Nein, sondern ein Nein ist in der Situation ein Nein. Genau. Das heißt ja nicht, dass es eine Entwicklung geben kann.
Ja, genau. Und wenn ich vielleicht Dinge mal überrennen, das kann ja auch sein. Ich meine, wir leben in einer Zeit, da haben wir nicht mehr nur ein Symptom, körperlich und natürlich auch seelisch und auch kollektiv. Wir haben viele Symptome und uns überrennt teilweise das Leben, ja, weil wir Angst haben, den Job zu verlieren, zu wenig Geld haben, die Wohnung verlieren, Kosten auf uns zukommen, Familienmitglieder sind krank. Also wir haben viele Symptome in unserem Feld so. Und dann eben zu atmen. Achtsamkeit.
Ja, genau.
Zu sagen, okay, was steht denn jetzt als allererstes an? Auch dann mal sich zu sortieren und sich die Zeit zu nehmen und sich vielleicht nicht abzulenken, um zu kiffen oder sich die Flasche Wein reinhauen oder so, ne? Sondern wirklich zu sagen, okay, ich sammle mich jetzt. Ich sammle mich jetzt erstmal, was steht als allererstes an? Hier, was ist Priorität Nummer eins?
Und zur Not auch nochmal eine Nacht drüber schlafen und sich selber auch erlauben. Ja. Ich habe gar kein Gefühl dazu. Ich weiß es noch gar nicht. Auch wenn jemand anders eine Entscheidung wissen will, zu sagen, du, kann ich im Moment nicht sagen. Weil oft ist ja das erste Gefühl eigentlich das, was man
also
auch machen
auch
möchte.
Zu stehen, dass ich dazu noch nicht sagen kann.
Und sich den Raum auch zu nehmen.
Ja. Genau. Ne? Richtig.
Zu erlauben. Sich zu erlauben.
Ja, sich erlauben, sich verzeihen. Auf alle Fälle kann ich sagen, ihr wart jetzt sehr achtsam hier in dieser Runde und ihr wart genau richtig zum richtigen Zeitpunkt genau hier. Vielen Dank, dass ihr da wart zu unserem Aufschlag und wir werden mit euch dann im Laufe des Jahres immer auch einzeln dann, als wenn ihr als Einzelgast bei uns seid, eben gewisse Dinge vertiefen zu diesen Themen, die wir heute alle zu dritt schön angesprochen haben. Ich würde sagen, es hat mir auch sehr gut gefallen hier mit euch und vielleicht machen wir das ja in dem Jahr auch immer mal regelmäßig, dass ihr auch mal zu dritt zu uns kommt ins Studio und dann wiederum können wir auch einzeln ein bisschen vertiefen. Also mir macht Spaß, ich hoffe euch auch.
Ja,
ich hoffe natürlich auch unseren Hörern, das ist auch wichtig.
Ja.
Und dann sind wir alle ganz achtsam, ganz selbstreflektiert und ganz bewusst nehmen wir dieses Jahr an und diesen Moment. Danke, Petra. Ich mach mal so die Reihe durch. Petra,
Dankeschön.
Thorsten, Manu, so schön sitzt ihr hier bei uns und bis ganz bald. So, und das war unsere Folge, also diesmal mit unseren drei Experten zu den großen Selbsthilfethemen psychisches Wohlbefinden, Suchterkrankungen und auch chronischen Erkrankungen. Und hört rein, schreibt in den Kommentaren, ob euch das gefällt, diese Art der inhaltlichen Weiterentwicklung. Und wir hören und sehen uns bis demnächst.
Help FM. der Selbsthilfe-Podcast.